Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zu dieser 54. Episode von Mama macht Business. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast und wenn ich wieder sage, dann meine ich das ganz bewusst. Denn unsere erste Episode mit Nastja von DIY-Eule ist regelrecht durch die Decke gegangen. So viele von euch haben sie gehört, kommentiert und mir geschrieben, dass sie Nastjas Tipps unglaublich hilfreich fanden. Und das Beste? Wir beide hatten nach der Aufnahme noch so viele weitere Gedanken, dass klar war, es braucht eine zweite Runde. Falls du Nastja noch nicht kennst, sie ist eine der bekanntesten DIY-YouTuberinnen im deutschsprachigen Raum, hat sich mit ihren Nähanleitungen eine riesige Community aufgebaut und weiß genau, wie man kreatives Chaos in produktive Strukturen verwandelt. Sie jongliert Business, Content-Produktion, Familie und aktuell sogar einen Hausbau und trotzdem wirkt sie nie gestresst. Genau darüber sprechen wir heute. Wie schafft sie es, mit all diesen Projekten produktiv zu bleiben, ohne sich zu verzetteln? Welche Strategien nutzt sie, um sich nicht im Detail zu verlieren? Und warum sagt sie, dass Perfektionismus total überschätzt wird? Also lehn dich zurück, pack dein Notizbuch aus, es gibt wieder jede Menge Tipps gleich zum Umsetzen für dein Business.
Ja, willkommen zurück, liebe Nastja. Wir sind hier schon wieder zusammen und das freut mich sehr, sehr, sehr.
Ja, mich freut es auch sehr, wieder hier sein zu dürfen und dass unser letzter Plausch hier so gut angekommen ist.
Ja, genau. Da sagst du was. Also die Resonanz auf die Folge war wirklich riesig und sehr, sehr interessiert. Also ich habe auch spannende Rückmeldungen irgendwie bekommen und viele haben auch gesagt so irgendwie, dass du ja so viele coole Punkte irgendwie aufgemacht hast und die sie auch wirklich weitergebracht haben. Und gleichzeitig haben wir beide aber nach dem Gespräch, weiß ich noch, wir haben aufgelegt so und dann haben wir gesagt irgendwie, eigentlich wollte ich noch dazu was sagen, ich habe das gar nicht und oh, das haben wir gar nicht angesprochen. Und deshalb dachte ich, wir machen heute noch eine zweite Folge draus und sprechen noch über die Themen, die eigentlich auch noch spannend gewesen wären und haben da, glaube ich, auch noch einiges an Futter. Ja. Wie geht's dir eigentlich? Sag mal, du hast doch mit deinem Fuß was gehabt.
Das ist eine schwierige Frage. Wie man immer so schön sagt, den Umständen entsprechend.
Ja.
Nee, an sich geht's mir total gut. Es ist gerade sau viel los und super viel passiert, aber es passt an sich alles. Ne? Also ich jetzt vor 2 Wochen war mein Mann krank. Dann war ich dieses Wochenende beim Business Breeze, also auf Usedom, wo wir dieses coole Retreat gemacht haben für kreative Selbstständige. Und direkt danach habe ich dann eine wunderschöne Nagelbettentzündung bekommen, wo ich kurzfristig letzte Woche operiert werden musste. Auch kein Mensch, war auch keine, also war ambulant, nicht schlimm, ne? Aber man musste dann halt ein paar Tage das Bein hochlegen. Dann musste mein Mann kurzfristig ins Ausland und ich war mit dem Kind alleine zu Hause, weil zur Kita bringen konnte ich ihn nicht. So, dann halt mal schnell ein großes Lego-Set und Twister bestellt, damit das Kind hier Bewegung und zu tun kriegt.
Organisation ist alles. Ja, das hab ich gesehen in deiner
Story. Genau. Nee, und jetzt ist halt unfassbar viel im Haus gerade. Es wird wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche fertig. Das heißt, wir sind auch ständig draußen. Aber den Fuß geht soweit wieder gut. Also ich kann seit gestern wieder auch in normale Schuhe. Das ist schon mal gut. Ich mache noch ruhig, aber ich muss ja in meinem Alltag eh nicht allzu viel laufen. Insofern. Geht das schon.
Okay, aber du hast ja beim letzten Mal erzählt, dass du eigentlich auch die Strecke zur Kita gerne läufst und so. Das entfällt ja dann alles. Und ich glaube, das vermisst man dann auch immer sehr schnell, oder?
Absolut, ja, das stimmt. Ja.
Man hat sich da so bestimmte Sachen angewöhnt, die einem gut tun. Und wenn man die dann gar nicht machen kann, dann muss man erstmal neue Ideen haben. Ganz spannender Punkt. Ich würde gerne damit kurz noch ein bisschen reinstarten, weil genau darüber habe ich nämlich nachgedacht in Vorbereitung auch auf unser Gespräch heute. Wie gehst du mit sowas um, wenn dich sowas erwischt, was du eben gar nicht einplanen kannst? Also, weil hast ja nicht mitgerechnet, dass sowas um die Ecke kommt.
Naja, ich bin ja relativ schnell dann immer am Planen und mir alles zurechtschieben. Und ich muss so sagen, dass es so gesehen hat das alles ganz gut zusammengepasst. Also es war so, dass ich halt auch erst nach dem Business Breeze, dass es so schlimm wurde, dass ich operiert werden musste und auch erst kurz danach mein Mann ins Ausland gefahren ist. Also hätte sich davon irgendwas überschnitten, wäre alles schwieriger geworden. Und deswegen war dann sofort klar, okay, ich muss irgendwie das Kind beschäftigen, mir da Alternativen, also Sachen bestellt, die dann halt zum Glück in Berlin auch sehr schnell ankommen. Und dann war es bei mir jetzt zum Glück sowieso gerade so, dass jetzt eh sehr viel am Rechner geplant war, dass ich meine ganzen E-Mails aufarbeite, Angebote schreibe und so. Das hat jetzt zum Glück relativ gut reingepasst, ne? Ansonsten gucke ich halt, dass ich dann drumherum plane irgendwie. Aber diesmal hat es so gar nicht so viel Impact gehabt in dem Sinne.
Also du bist auch jemand, der dann eher konkret aktiv wird und versucht zu planen, als dann zu sagen, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht. Also es gibt ja auch manchmal so Momente, wo man einfach so sagt, ey, keine Ahnung, wie ich das jetzt machen muss. Ich muss jetzt erstmal 2 Tage drüber schlafen, so nach dem Motto.
Na, sowas habe ich auch manchmal. Also ich muss jetzt gerade zum Beispiel ganz viele Farben aussuchen fürs Haus, was mich wahnsinnig überfordert, weil ich jeden Raum aussuchen muss und wir in jedem Raum ja streichen wollen, bevor wir einziehen. Das heißt, alle Räume müssen gleichzeitig vom Farbkonzept stehen und das überfordert mich gerade massiv. Aber da ist dann auch so, okay, ich glaube, die 2 Farben sind es für die Küche. Morgen entscheide ich das, ob es die wirklich sind und so. Also da nehme ich mir dann schon die Zeit, das auch zu entscheiden so. Ja, aber ansonsten fällt es mir an sich auch nicht schwer, Entscheidungen zu treffen. Also ich bin niemand, der lange überlegt, sondern ich bin gleich so, okay, das ist es und das ist es dann auch so. Das ist ein Vorteil, den ich da zum Glück mitbringe.
Also dieses Farbding, was du da jetzt erzählst, erinnert mich auch tatsächlich an eine andere Podcast-Folge mit einer, die auch eine ganze Wohnung umgestaltet und saniert hat und die hat da wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt und Liebe und zeigt das auch auf Instagram und wenn man da gesehen hat, wie das alles passt und ich habe damals schon zu ihr gesagt, ey, keine Ahnung, also das wird mich wahnsinnig machen, dieses, du musst vorher eigentlich abschätzen können, ob die Küche zum Wohnzimmer passt und dir das alles irgendwie vorstellen können und wenn es dann dran ist, kannst du ja jetzt auch nicht morgen gleich wieder umstreichen. Also und das wirkt ja vielleicht auch manchmal anders in einem Raum als auf einem Farbkärtchen.
Ja, ich versuche da immer mit Präsentationen zu arbeiten und mir die Produkte dann übereinander zu ziehen und mir das, also ich habe eine relativ gute Vorstellungskraft, was das angeht, aber da arbeite ich jetzt auch viel mit Moodboards und Präsentationen und gucke dann, wie die Farben zusammenpassen und so weiter.
Und dein Mann lässt dir da aber freie Hand?
Also wir sind beide sehr bunt unterwegs. Er mag auch das Bunte. Ich spreche jede Farbe mit ihm ab. Und es ist dann meistens so, dass ich halt quasi eine Idee habe und zu ihm hingehe und sage, guck mal, gefällt dir das so und so? Also er will auch in seinem Zimmer eine knallgrüne Wand haben, was so gar nicht meins ist. Aber natürlich male ich ihm die gerne dahin, wenn er das gut findet. Und ich habe in meinem Zimmer natürlich auch freie Entscheidungskraft. Aber gerade in den Gemeinschaftsräumen. Und das Kind darf auch frei entscheiden, was in seinem Raum passiert an Farben. Das finde ich auch ganz wichtig, ihn da auch zu emanzipieren, was kreative Entscheidungen angeht. Genau, gemeinsame Räume werden halt zusammen besprochen, aber da sind wir sehr ähnlich unterwegs zum Glück. Also das
macht es leichter.
Genau. Mhm.
Ja, cool. Das Hausprojekt, da haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet, dass das eigentlich auch eine Riesennummer bei euch ist und ihr natürlich da dieses Jahr einzieht und so in den letzten Zügen seid. Habt ihr jetzt schon ein konkretes Datum, wann es ungefähr soweit sein könnte?
Wir rechnen gerade mit Anfang April Einzug. Es wird jetzt wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche so sein, dass wir die Übergabe bekommen und dann halt rein dürfen und selber Dinge machen können. So, und jetzt ist natürlich erstmal die Frage, okay, womit fangen wir an? Also ist klar, irgendwie Ende Februar kommt die Küche. Bis dahin muss die Küchenwand natürlich gemalert sein. So, dann kommt nochmal eine zweite Küche für mein Nähzimmer. Da ist noch nicht klar wann, aber wahrscheinlich irgendwann im März. Da muss das Zimmer dann vorher auch gemalert sein. Und für uns Prio danach dann direkt ist dann halt Kinderzimmer. Wenn man das Kinderzimmer fertig ist und wir dann in der Zeit, also der Kleine halt einfach seinen Safe Space hat und da chillen kann, während wir halt in den anderen Räumen arbeiten. Aber wir haben relativ viele Prios. Also wir müssen zum Beispiel noch irgendwie die Klos anbringen. Das ist ja relativ wichtig, weil die haben wir in Eigenleistung. Das heißt, die rutschen auch relativ weit nach vorne in der Prio. Aber da müssen wir jetzt gerade so ein bisschen uns hinklamüsern, was jetzt wann kommt. Aber da haben wir auch gute Aufteilung. Also das so, wer sich um was kümmert, das läuft ganz gut eigentlich. Aber das wird jetzt auf jeden Fall sehr spannend und sehr viel gerade. Und jetzt darf nicht so viel noch nebenbei irgendwie passieren, weil das wäre jetzt anstrengend.
Nun gibt es ja bei diesen Aufgaben und bei allem, was du natürlich auf der Liste hast, vielleicht manchmal auch Aufgaben, wo du so sagst, habe ich jetzt gerade nicht so Lust drauf oder die schiebe ich irgendwie nach hinten. Und das Thema Prokrastination, da würde ich gerne ein bisschen genauer drauf eingehen. Wie gehst du eigentlich mit sowas um? Weil, also es gibt ja Menschen, die sind sehr gut darin. Ich gehöre auf jeden Fall dazu. Ich bin Meister im Prokrastinieren. Ich habe, glaube ich, schon einen Orden. Also definitiv. Und dann gibt es Leute, die haben das ein bisschen besser im Griff. Und da interessiert mich immer total, wie kommt das eigentlich, dass es eben da so unterschiedliche Typen gibt? Das muss irgendwas Charakterliches wieder sein, warum das so weit kommt. Aber wie ist es bei dir? Wie gehst du damit um, wenn es dennoch Momente gibt, wo du wirklich merkst, du prokrastinierst? Und wie erkennst du das bei dir?
Also ich prokrastiniere relativ wenig. tatsächlich, weil ich dann immer so dieses Gefühl habe von verschenkte Lebenszeit. Also wenn man jetzt so diese, wenn man jetzt nicht nett, man kann ja, es gibt ja verschiedene Arten von Prokrastinieren. Es gibt ja dieses Doomscrolling und wirklich halt irgendwie Lebenszeit verschenken und nichts tun, anstelle das zu tun, was man tun sollte. Oder du machst halt was, was nicer ist, so. Oder was sinnvoller ist, so. Ja. Also, ne? Und mit diesem, also Instagram Doomscrolling, das habe ich auch oft, dass ich da in irgendwelchen Rabbit Holes lande. Aber da komme ich dann meistens relativ schnell wieder raus. Mich macht das auch, jetzt zum Beispiel, als ich mit dem Fuß auf der Couch sitzen sollte und mein Mann neben mir saß und gedoomscrollt, mich hat das wahnsinnig gemacht. Ich habe gesagt, kannst du bitte aufstehen, kannst du bitte Dinge tun? Ich würde gerne Dinge tun, ich darf nicht, aber kannst du bitte Dinge tun? So, ich weiß, es ist super unfair gerade, was ich hier mache, aber kannst du dich woanders hinsetzen und doomscrollen? Weil mich macht das wahnsinnig, weil ich kann nur das gerade so richtig machen. So. Ja, also ich erwische mich manchmal bei Instagram dabei oder ich verzettel mich so in kleinen in Feinplanung. Das ist so mein Prokrastinieren, was ich eigentlich gerne mache. Ach, und dann dieser Stoff noch und dann ja, was könntest du denn? Könntest du ja eigentlich noch einen Knopf machen. Oh, dieser Knopf ist aber cool, dazu könntest du ja eigentlich noch ein anderes Kleid nähen und dann komme ich so vom Hundertstel ins Tausendstel. Das habe ich manchmal, dass ich mich da in der Feinplanung sehr, sehr verzettel und verrenne und dann immer noch ein Projekt und so weiter. Ja, das sind so die Sachen, wo ich prokrastiniere. Was ich nicht mache, ist so Videospiele und so. Also mit meinem Kind ein bisschen, wenn er mit mir möchte, dass ich mit ihm Mario zocke oder so. Aber sonst bin ich überhaupt nicht anfällig für so Handyspiele oder Videospiele. Gar nicht.
Wie schiebst du da einen Riegel vor deine Knöpfe? Also, dass du da nicht komplett explodierst.
Naja, zum einen habe ich ja mein Bullet Journal, wo ich halt immer diese Wochenplanung mache. Das heißt, ich weiß am Montag, was diese Woche geschafft werden muss. Ich habe genau im Blick, was ich halt zu tun habe und was ich schaffen muss. Das heißt, ich kann da so ein bisschen regulieren, wie viel Zeit zum Prokrastinieren habe ich und wie viel halt dann eher nicht. Und je höher der Druck kommt, ich meine, man kennt das, ne? Je näher die Deadline kommt, desto besser findet man rein in den Tunnel. Und ich habe so ein bisschen morgens auch immer dieses Eat the Frog first. Ne? Also mach erst das, was keinen Spaß macht. Mach erst die E-Mails, mach erst die Rechnung, mach erst die Steuer. Und dann hinten raus die Sachen, die Spaß machen. Und dann gibt es ja noch dieses Wichtig- und Dringend-Prinzip. Das kennst du bestimmt auch mit diesem Viereck. Ich weiß nicht, wie das heißt.
Eisenhower-Matrix.
Ja, genau. Also das habe ich früher, habe ich die tatsächlich gezeichnet. Mittlerweile habe ich das so ein bisschen einfach mental drinne. Also was ist dringend und muss schnell gemacht werden? Was ist dringend? Quatsch, was ist dringend und wichtig, so rum, also was muss schnell gemacht werden und hat eine hohe Prio, was hat nur eine hohe Prio, muss aber nicht unbedingt heute gemacht werden und andersrum, was ist dringend, aber eigentlich überhaupt nicht wichtig und was ist weder dringend noch wichtig und dann halt zu gucken, dass man da entsprechend die Sachen nach Prio und Dringlichkeit abarbeitet. Das habe ich halt auch durch dieses Bullet Journal halt immer mit im Kopf zu sehen, okay, und durch meinen Produktionsplan halt, was wirklich dringend ist. Und durch diese Deadlines und durch dieses Durchstrukturierte habe ich nicht so diesen Wust an Aufgaben, sondern halt diese konkreten Aufgaben und bin da eigentlich auch ganz gut dabei, die abzuarbeiten. Und klar, zwischendurch ist man dann immer irgendwie so ein bisschen manchmal im Rabbit Hole, aber eher weniger. Also ich bin auch wirklich eigentlich gut darin, Sachen strukturiert abzuarbeiten.
Nun gibt es ja auch manchmal die Kombination, dass man als kreativer Kopf irgendeine Idee hat und man will es genau so hinkriegen. Also so ein leichter Perfektionismus, der da anklopft und gleichzeitig die Angst, es dann nicht so gut machen zu können, führt ja manchmal auch dazu, dass man gar nicht erst anfängt. Kennst du das auch? Oder?
Nee, das habe ich im Prinzip, ich sage immer, ich habe meinen Perfektionismus abgelegt. Ich habe meinen Monk ausziehen lassen und ich habe keinen Bock mehr auf Perfektionismus. Das Pareto-Prinzip sagt dir wahrscheinlich was oder die 80-20-Regel. Die besagt, dass man mit 20% der Ressourcen, die man hat, 80% des Ergebnisses schafft. Und dass du die restlichen 80% deiner Ressourcen brauchst für die letzten 20% deines Ergebnisses. Was ja total krass ist. Und deswegen habe ich mir halt irgendwann gesagt, ja, ich lasse die letzten 20% einfach weg vom Ergebnis. So. Das hatte ich auch im Business Breeze erzählt. Dass ich hatte ja einen Workshop gemacht über das Thema Zeitmanagement, effektive Contentproduktion und habe das halt auch so, ich habe das als Grafik hingestellt und dann waren auch erstmal so die Fragezeichen da. Das geht natürlich nicht immer und so weiter, aber wo man sich das ganz gut vorstellen kann, ist zum Beispiel DIY Adventskalender nähen. So, du musst halt 24 Säckchen nähen, damit du die am Ende zeigen kannst. Und musst du wirklich 24 Säckchen nähen? Weil wenn du alle 24 Säckchen am Ende auf dem Foto hast, dann siehst du sowieso nichts mehr. es reicht völlig, 4 Säckchen zu nähen. So, dann hast du 17% von deinem Adventskalender genäht und bist fertig. So, und das ist dieses, wo ich meine, ich lasse diese letzten 20% halt weg, weil das hätte ewig gedauert. Oder in dem Fall habe ich ja sogar mehr weggelassen, wesentlich mehr. Ich habe nur 20% gemacht sogar, wo ich halt viel weglassen kann. So, das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber das geht halt auch auf viele andere Sachen. Und das ist, glaube ich, auch genau diese 20%, diese letzten 20%, die es braucht für dieses perfekte Ergebnis. Ich glaube, genau das ist der Perfektionismus. Und das habe ich so ein bisschen rausgenommen und bin halt happy mit den Sachen, wie sie sind. Also ich muss es nicht perfekt haben. Ich muss hier nicht, dass die Streifen, das ist überschnitten, gut, aber ich muss hier nicht, dass die Streifen sich hier in der Naht irgendwo, dass sie sich hier genau treffen, was ja viele Monks irgendwie haben beim Nähen. Das habe ich alles nicht. Mir reicht es so, also es ist ja nicht schlecht deswegen und es ist ja trotzdem gut und ich finde es einfach gut, so wie es ist und bin da, also ich habe diesen, ja, ich habe einfach keinen Bock mehr. Also früher war ich, glaube ich, perfektionistischer, aber ich habe das einfach abgelegt und bin happy mit den Sachen, so wie sie sind.
Nun hast du ja, also du hast es jetzt schon erzählt, dieses Business Breeze, vielleicht mal für alle Zuhörerinnen, die das noch nicht kennen. Ihr habt da einen Retreat organisiert für kreative Selbstständige zusammen mit 2 anderen Fachpersonen, sage ich jetzt mal, habt ihr das gemacht. Und da hattet ihr 12 Frauen, die auch kreative Businesses verfolgen.
Genau. Das Ganze hat auf Usedom stattgefunden, also auf einer Insel an der Ostsee. Und war in einem wunderschönen Luxushotel, was auch viele erstmal nicht verstanden haben, weil viele gesagt haben, kannst du es nicht digital machen und so. Und das Wichtige davon war wirklich, dass wir 2 Tage aufeinander gekluckt haben und mit diesen 12 kreativen Frauen, die da teilgenommen haben, was auch eine unfassbar tolle Energie war da einfach. Es war wirklich von Anfang an so ein kreativer Safe Space, das war ganz toll. Und aber eben sich die Zeit zu nehmen, raus zu zoomen und sich wirklich nur mit seinem Business zu beschäftigen. Das machst du nicht in einem Online-Kurs. So. Und dann machst du was nebenbei und so weiter. Deswegen war das wirklich wichtig oder uns wichtig, dass das vor Ort stattfindet. Deswegen wird es das auch so nicht digital geben. Und Luise, Eni und ich haben verschiedene Workshops gehalten. Ein absoluter Aha-Moment war für viele der Workshop von Luise, wo es um Farbberatung geht und Visual Branding. Also wie kann ich meine Marke oder Personal Branding hieß es. Wie kann ich meine Marke durch meine Farben, durch meine Stilgebung ein Gesicht geben und das eben auch auf Instagram und Co. Repräsentieren? Und sie hat dann wirklich sich die Leute angeguckt und die verschiedenen Profile und da Karten ausgearbeitet, wo halt Farbempfehlungen, Stilempfehlungen für Schriften, für Zeichen und so weiter mit dabei war. Und das war sehr, sehr cool. Genau, ich hatte einen Workshop gehalten über die effektive Content-Produktion, über die ganze Planung, über das ganze Drumherum. Wie schaffe ich das aus einer Produktion? Das war in dem Fall, ich hatte ein Beispiel, eine Produktion, also ein DIY, woraus sich über 16 Postings auf verschiedenen Plattformen insgesamt ergeben haben. Wie ich das mache, wie ich Quer- und Hochformat gleichzeitig mitdenke und wie ich das überhaupt insgesamt organisiere. Wir haben auch ein bisschen über KI gesprochen, welche KI-Tools gibt es, welche Möglichkeiten. Weil viele ja auch gerade Kreative dann Angst haben, ja, das sind uns die Jobs weg, aber ich finde, man kann KI auch sehr kreativ einbinden und auch für die eigene Effizienz halt nutzen. Und genau, darüber habe ich gesprochen. Und ganz wichtig war aber auch diese Gruppe. Also, weil wir haben uns gegenseitig die Profile angeguckt, die Profile gecheckt, die Mädels haben sich untereinander Tipps gegeben, da sind auch Freundschaften entstanden oder Zusammenarbeiten, also Leute, die jetzt zusammenarbeiten und so. Es gibt eine Instagram-Gruppe, in der wir vorher schon geschrieben haben, da gab es ganz viele Fragen, um so ein bisschen zu gucken, wer hat an welchen Stand, wer erwartet was. Und diese Gruppe ist immer noch ganz aktiv, jetzt auch zum Thema Makerist, dass Makerist aufgehört hat, da ging es auch hoch her in der Gruppe. Oder als jetzt das neue Grid eingeführt wurde bei Instagram und so weiter und alles mögliche, ManyChat und also es gibt ganz, ganz viele Themen und diese Gruppe ist weiterhin aktiv und die wird auch weiter als Mastermind so fungieren. Und genau, wir haben uns schon gedacht, dass es gut werden würde, weil wir waren doch sehr von den Socken, wie gut das geworden ist und wie gut die Resonanz auch war und die Atmosphäre. Genau, wir planen auch gerade Runde 2, da sind wir gerade dabei rauszulesen, was wir besser machen können, was wir anders machen sollten.
Wann ist die geplant?
Das ist noch nicht ganz klar. Also entweder Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, würde ich jetzt mal so grob sagen. Genau, und wir haben eine Liste angelegt, eine Warteliste, wo man sich eintragen kann. Und da werden wir demnächst dann auch nochmal einen Fragebogen rumschicken, um abzuklopfen, für wen was denn am besten passen würde.
Genau, wer sich jetzt hier angesprochen fühlt, kann gerne mal in die Shownotes gucken oder in die Videobeschreibung. Da verlinken wir das einfach mal. Dann kann man sich da mal ein bisschen genauer informieren drüber.
Ja, sehr gerne.
Du hast ja in der letzten Podcast-Episode auch schon ein bisschen angerissen, wie du das mit deiner Multiformat-Strategie machst. Also du hast auf jeden Fall viele begeisterte Ohren da gehabt. Das habe ich so als Feedback mitgenommen. Und das fanden viele besonders interessant. Wenn du dieses Business Brief nochmal zurückschaust und diese 12 Frauen siehst, wo hattest du das Gefühl, waren irgendwie so bei deinem Thema so die größten Aha-Momente, wenn du jetzt auch an sowas wie Prokrastination oder Perfektionismus denkst, was du ja jetzt ja von dir abgeschüttelt hast, wo wahrscheinlich viele auch eine Menge lernen können. Oder hast du das Gefühl, viele, die eben ein Business daraus machen, haben das auch schon verstanden, dass sie das nicht brauchen können?
Das Thema Prokrastination war schon, war nicht so drinne mit. Was aber viel für Aha gesorgt hat, war das Thema Verwursten. Das heißt, alles mitfilmen, everything is content, und wie schaffe ich das, aus möglichst wenig Produktion möglichst viel Output zu haben. Also das ist das große Thema gewesen. Und da war halt das Stichwort Verwursten, Verwursten, Verwursten. Das war dann schon so ein Running Gag. Dass ich halt aus einer Produktion halt mehrere Sachen rausposte und mir während, also wie ich das mache bei einem Dreh, also bei mir ist ja das Hauptding dieses lange YouTube-Video meistens, und dass ich mir während des Drehs dann, also vorher ein Kurzskript schreibe, je nachdem, was es für ein Video ist, manchmal wird auch alles schon geskriptet, wenn es ein Einleitungsvideo ist, dann gibt es ein Kurzskript, weil dann schreibe ich das Voice-Over, während ich das Ganze mache zum Beispiel. Und zwischendurch überlege ich mir dann aber auch schon, welche einzelnen Schritte davon snackable Content sind, snackable Knowledge und spannend für Reels zum Beispiel sind. Also was jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, welche Nadel nutze ich bei Leder oder welche Lederarten gibt es, welche Lederalternativen gibt es und so. Das war das Beispiel, da hatte ich eine Ledertasche genäht. Und dass man einfach so kurze Sachen rausnimmt, wo man denkt, ah, das könnte für ein Reel gut sein. Und wenn in dem Moment, wo das dann dran ist im Tutorial, da dann schon mal auch ein paar Einstellungen mit zu filmen, die sich fürs Reel dann gut anbieten. Genau, und dann halt die Aufstellung von meinem Settings hier, von den Kameras. Viele filmen ja wirklich nur mit dem Handy. Ich bin ja bei Kameras, gerade für YouTube, für die Longform-Videos, arbeite ich meistens mit 3 bis 5 Kameras, je nachdem, was es für ein Format ist. Und habe zum Beispiel die Kamera von oben, was das Coole ist, dass du die halt, du kannst einfach das Bild um 90 Grad drehen, du kannst es halt sowohl quer als auch hochkant nutzen, was wahnsinnig gut ist. Und da noch so ein paar Tipps gezeigt, wie wenn zum Beispiel Schrift drauf ist, dann zeige ich das meistens diagonal ins Bild, sodass du es halt auf beide Winkel nutzen kannst. Die Kamera von der Seite filmt mit 4K, mit relativ viel Abstand, sodass ich croppen kann, also dass ich sowohl hochkant reinkroppen kann, als auch in der Breite Landscape filmen kann, und eigentlich nur die Handkamera diejenige ist, die ich auch mal drehen muss und kippen muss, wenn ich halt Details filme. Genau, und so habe ich halt wirklich verschiedene kleine Kniffe mit drin, um hier die verschiedenen Plattformen mit zu bedienen und die verschiedenen Content-Arten zu erstellen.
Nun können wir aber ja mal sagen, also zumindest bewegt mich das ab und zu, ich denke das auch manchmal so, wenn ich irgendwie gerade dabei bin, irgendwas in meinem System neu zu planen oder so, ja, dann denke ich, eigentlich könnte ich jetzt auch mal zeigen, wie ich mein Notion aufsetze oder wie ich das integriere in meine Planung oder ja, einfach mitnehmen, wie du ja auch sagst, everything is content. Aber ich sehe schon manchmal die Schwierigkeit, erstens, ich bin manchmal einfach nicht kamera-ready. Also ich habe keine gemachten Nägel, ich habe kein Gesicht, was man in die Kamera halten möchte. Und das ist ja schon eine Herausforderung, jetzt immer bereit zu sein.
Ja,
wie machst du das denn?
Das ist tatsächlich auch das, wo ich mich bei vielen Fragen, die so viele B-Rolls, sagt man ja heutzutage, nutzen. Also wo man dann die Leute sieht, wie sie irgendwas schreiben oder wie sie was nähen oder also die eine Szene und dann vielleicht als Zeitraffer oder so, dann steht Text drüber. Ich mir denke, boah, das ist auch, das ist bei mir auch nicht so möglich, weil A, sieht es hier, also die Ecke sieht jetzt schön aus, ne? Aber der Rest ist auch gerade Vollkatastrophe. Und Nägel, genau das Gleiche. Also jetzt gerade habe ich auch keine schönen Nägel, aber ich muss die auf jeden Fall heute noch machen. Nägel sind bei mir meistens okay, weil ich halt super viel meine Hände filme und die sind meistens schön, sagte sie und wird in den nächsten Wochen ihr Haus umbauen und immer schreckliche Nägel haben. Aber genau, die sind, also Nägel gehen meistens, das heißt meistens kann ich so hands-on die Shot, kann ich ganz gut machen. Aber natürlich ist es emotionaler und besser halt auch als Person sichtbar zu sein. Und da versuche ich mich jetzt auch mehr hinzukriegen, dass ich mich immer mal mitfilme beim Nähen und so weiter und dann einfach vorher mich einigermaßen zurechtzumachen. Oder wenn ich ein Intro gedreht habe, dann zu sagen, okay, ich nähe jetzt noch mal kurz was, wenn ich jetzt eh gerade adrett aussehe, dann kann ich dann auch noch mal irgendwas machen und das dann mitfilmen. Also zu versuchen, dass die Sachen, die sich für solche Mitfilmgeschichten eignen, lege ich dann zeitlich nah dran an, ich habe eh gerade ein Intro gedreht und bin eh gerade herzeigbar. Mhm. Oder, ja. Das hatte Eni auch gesagt, sie sagt, ihr ist es Wurst. Sie setzt sich dann halt auch im gerade frisch aufgestandenen Look hin und filmt sich dann dabei. Also ich bin mittlerweile auch ein bisschen egaler ist mir das alles geworden. Aber es kommt natürlich darauf an, was für was es ist. Ne? Also wenn das jetzt als einzelnes Reel ist und so, denke ich mir auch so, ja, ich versuche dann immer einigermaßen, kommt auch auf Storytelling an, aber wenn es eine klassische Anleitung ist, versuche ich auch immer einigermaßen vorzeigbar auszusehen. Wenn es was Emotionales ist oder so, dann ist es auch okay, wenn man so ein bisschen durch den Wind aussieht, so finde ich.
Ja, genau. Ich bin da auch komplett, habe mich da auch locker gemacht. Ich saß letztens auch in irgendeinem Video mit einer relativ fetthaarigen Frisur, habe die nach hinten gebunden und habe mir gesagt, ey, entweder wir haben ein Video jetzt oder alle konzentrieren sich jetzt auf meine Haare. Und man muss sich ja mal überlegen, also wir sind ja jetzt auch keine Beauty-YouTuber, wir machen keine Make-up-Videos. Ja. Es geht nicht darum, wie wir aussehen. Klar, so einen gewissen Anspruch zu haben, ist ja logisch. Aber ja, manchmal kommt eben nicht alles Gute zusammen. Genau. Aber ein Punkt, den ich auch bei mir noch immer spüre, und da habe ich das Gefühl, dass du das nicht hast, ich bin manchmal auch einfach nur diese private Lisa und frickel an irgendwas rum. Und ich will das dann gar nicht mit der Welt teilen, aber es wäre cool gewesen, es einfach mitzufilmen.
Doch, das habe ich auch. Und vor allem, wenn mir was schief geht. Also ich bin so jemand, also wenn ich irgendwas frickel und dann denke ich, und ich gerade, und ich weiß zum Beispiel, dass diese Sequenz an meinen Cutter geht, dann bin ich ganz oft so, ich muss jetzt die Kamera ausmachen, sonst kriege ich das nicht hin. So, und dann mache ich es fertig und dann entweder zeige ich es nochmal oder zeige dann, und so sieht es fertig aus. Das muss ich mir abgewöhnen, weil es kommt unfassbar gut an, wenn ich zeige, wie ich frickel, wie ich struggle, wie ich zur Problemlösung komme, so. Und das halt zu zeigen, ich habe immer irgendwie so ein bisschen, ich fühle mich dann so, man fühlt sich halt verletzlich angreifbar in dem Moment. Oder genau, man hat halt das Gefühl, man will nicht beobachtet sein, man will für sich sein. Aber ob die Kamera nun läuft oder nicht, ist ja eigentlich Wurst, weil du entscheidest ja am Ende selber, ob du das Ganze veröffentlichst oder nicht. Also das ist so ein bisschen das trotzdem, ich habe trotzdem auch ganz oft das Gefühl, die Kamera muss jetzt nicht unbedingt laufen so. Aber ich, das war auch ein Prozess bei mir, dass ich das immer mehr auch mitfilme, wenn ich an Sachen rumfrickel. Ich denke dann auch immer so an die Lauflänge und oh, jetzt hast du hier wieder irgendwie ein 27-Minuten-Video und dann musst du das alles durchgucken und so. Aber das sind halt auch oft die Momente, die eigentlich besonders wertvoll sind zu zeigen, weil das ist ja dann auch oft die, das ist ja das, der Moment, wo die Kreativität passiert. Ne? Und das eigentlich mitzunehmen, ist eigentlich sehr spannend. Ja, das zu begreifen hat halt dazu geführt, dass ich das immer mehr auch mitfilmen kann.
Was würdest du denn sagen, wie hat sich denn YouTube da auch verändert hinsichtlich dieser Fehlerkultur, sage ich jetzt mal, sowas eben auch zu zeigen?
Also ich muss, ja, ich glaube früher, so vor 10 Jahren, war es ja eher typisch, dass man halt klassische Tutorials hat und weniger Persönlichkeit drin hat. Also das war ja wirklich so von wegen, ich zeige euch heute, wie das geht. Ich glaube, das hätte damals auch genauso gut funktioniert mit Persönlichkeit und mit Fehlern zeigen und so, weil YouTube war ja schon immer, also das Motto von YouTube ist ja Broadcast Yourself und es geht eben darum, sich selbst zu zeigen und halt menschlich und dass du halt keine große Maschinerie drumherum brauchst. Aber es hat sich gerade in der DIY- und Nähszene immer mehr dazu entwickelt, dass die Leute halt selbst auch ihre Persönlichkeit mit reinbringen, dass es vielleicht ein bisschen mehr Vlog-Style ist, dass man zwischendurch was erzählt. Und weg von diesen super strikten klassischen Anleitungen, die gibt es immer noch und die mache ich ja auch noch, aber es gibt halt auch immer mehr so Prozesse, Vlogs und dieses, um diesen Menschen dahinter und diese Kreativität halt wirklich zu begleiten und begreifen. Also zumindest in der DIY-Bubble. Und da finde ich es eigentlich sehr, sehr angenehm und sehr spannend. Unsere Bubble läuft ja auch oft anders als so Mainstream. Also im Mainstream hast du ja gerade unfassbar viele Reactions. Und es war ja auch gerade letztes Jahr unfassbar viel los auf YouTube mit Klatsch und Tratsch und hast du nicht gesehen. Dass ich bin ganz froh, dass es in unserer Bubble nicht gibt. Da weiß ich nicht, wie verletzlich man sich da wirklich zeigen darf und sollte. Also was heißt verletzlich, ne? Wenn wir jetzt hier, wenn ich einen Stoff zerschneide aus Versehen, das ist ja auch was anderes, als wenn ich halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Schlimmes mit meinen Kindern mache. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Aber wenn man halt irgendwie Sachen macht, wo man halt wirklich den Finger drauf zeigen kann, so. Aber ich glaube, in unserer Bubble ist da noch sehr viel Liebe und das sehr viel Respekt dafür. Also ich erlebe das so und dass das sehr gewertschätzt wird und dass Leute toll finden, dass man eben bodenständig ist und sich selber auch nicht so ernst nimmt. Und auch gerade Anfängern damit die Angst nimmt, dass halt Fehler da sind, um gemacht zu werden. Jemand hat mal geschrieben, Fehler sind Helfer, nur anders geschrieben, weil du aus jedem Fehler lernst. Mhm. Wenn du alles richtig gemacht hast, hast du nicht ganz so viel gelernt wahrscheinlich, wie als wenn du Fehler gemacht hast.
Und nun hast du ja schon gesagt, dass du dieses Pareto-Prinzip für dich verinnerlicht hast und dass du da auch wirklich sagst, es ist jetzt gut genug und dann geht das auch so raus sozusagen.
Ja.
Und du hast gesagt, du bist früher vielleicht perfekter gewesen. Also ist das aus dieser Reise mit YouTube auch so geworden oder wie kommst du so zu solchen ja schon wichtigen Veränderungen in deiner Arbeitseinstellung?
Das ist eine gute Frage. Du hattest in der Vorbereitung auch so ein bisschen gefragt, wie ich zu mir stehe halt auch, ne? Also das ist, ich glaube, ich habe die Haltung zu mir ein bisschen verändert. Also dieses, ich wollte früher als Teenie und so immer anderen gefallen. Ich habe mir schon immer selbst eigentlich genügt. Ich war schon immer ein großer Fan von mir. Das kann man heutzutage ja zum Glück sagen. Früher war das dann gleich arrogant so. Und ich wollte aber zusätzlich, dass mich alle anderen mindestens genauso scharf finden. Und das war halt nicht so, weil ich war schon immer viel, ich war schon immer drüber und ich war schon immer für einige einfach zu viel. So. Und das habe ich nicht verstanden, das hat mich gewurmt und da habe ich viel dran zu knabbern gehabt, dass ich nicht allen gefalle. Und das habe ich nicht verstanden. So, was muss ich denn noch machen? Wo muss ich denn noch eine Schippe drauflegen, damit die mich cool finden, um gar nicht zu verstehen, dass eben genau die Schippe mehr und noch eine Schippe mehr und noch eine Schippe mehr, das ist, was andere vielleicht eher von mir abwendet. So. Und irgendwann aber zu verstehen, dass man gar nicht allen gefallen kann und dass es total wichtig ist und total gut, wenn man sich selbst genug ist, weil ich irgendwann auch erst verstanden habe, wie viele andere damit strugglen, sich selbst genug zu sein. Und ich dachte so, das hatte ich irgendwie nie. Ich hatte schon immer ein Vertrauen in das, was ich mache und fand das gut, was ich mache. Um dann halt auch zu verstehen, ich muss gar nicht allen anderen gefallen und es geht ja auch gar nicht. Und ich sollte mich lieber mit denen umgeben, wo es so ist, denen ich genüge oder denen ich ja nicht zu viel bin und von denen ich eben auch Positives zurückkriege. Und ich glaube, das hat mich dann auch darin gefestigt, wirklich die sein zu können, die ich sein kann. Was natürlich hilft, ist, auf Instagram zum Beispiel oder auf YouTube habe ich ja relativ viele Follower. Das heißt, ich habe relativ viele Menschen, die mich wahrscheinlich so gut finden, wie ich bin. Aber auch mit der Zeit, ich war ja am Anfang auch so, dass ich Anleitungen, die waren halt sehr, ne, jetzt mache ich A, jetzt mache ich B, jetzt mache ich C. Und da war nicht ganz so viel von meiner Persönlichkeit, beziehungsweise war ich natürlich auch vor der Kamera wesentlich schüchterner am Anfang. Und habe immer mehr von mir gezeigt, wurde immer selbstbewusster und habe irgendwann mich auch dazu entschlossen, mal meinen crazy Humor so ein bisschen rauszulassen. Und es kam gut an. Natürlich fanden manche das auch doof, aber die meisten fanden es richtig gut. Und das hat mir halt, das macht mir total Spaß, dass ich jetzt auch wirklich dieses Ich bin eine Schippe drüber ausleben darf, weil ich das so gerne mache. Und auch weiß, dass es natürlich Leute gibt, denen das zu viel ist. Das ist mir aber wurscht, weil es gibt viel mehr Leute, die das feiern und die es gut finden. Und das gibt mir relativ viel Kraft und Selbstbewusstsein und Ruhe, genau das so zu machen, wie ich das mache. Und ganz wichtig bei der ganzen Sache ist, wir sind halt alle keine Herzchirurgen. So. Also ich nehme mich selber nicht zu ernst, aber ich weiß auch, dass meine Arbeit ja gar nicht so wichtig ist. Also klar, ich inspiriere viele und so weiter und so fort. Aber wenn ich mal daneben greife oder wenn ich ein paar Follower verliere oder so, es ist halt nicht, als wenn ich als Herzchirurg Mist baue. So.
Daneben schneide.
Genau.
Du schneidest nur in den Stoff daneben.
Genau.
Ja. Bei YouTube, da sagt man ja ganz oft, viele hören immer auf, bevor es eigentlich richtig anfängt zu wachsen. Das sieht man ja jetzt bei dir, das hast du nicht getan. Also viele YouTuber, ne, die anfangen und dann irgendwann so die Lust verlieren, weil einfach das Wachstum kommt meistens ja auch erst nach einer gewissen Zeit.
Ja.
Was würdest du sagen, wann ist bei dir gesundes Wachstum eingetreten? Wann konnte das richtig groß werden? Was hast du beobachtet, was vielleicht ein Erfolgsfaktor dafür war?
Es war auf jeden Fall die Zeit. Ne? Also ich habe ja vor knapp 11 Jahren angefangen. Da gab es noch nicht ganz so viele DIY-YouTuber. Ich komme ja ursprünglich aus der Musikbranche, aus dem Musikmarketing auch und war schon eine Weile angefixt, dass ich gerne was mit YouTube machen möchte. hatte aber noch nicht so ein richtiges Thema und eine Idee. Und dann hatte mir meine Oma eine Nähmaschine geschenkt und dann habe ich mit YouTube nähen gelernt und dachte, ah, da gibt es noch nicht ganz so viele auf dem deutschen Markt. Das könnte ich mal probieren. So, und dann habe ich damit angefangen. Und es war ja nur so ein Nebending und ich wollte das auch eigentlich machen. Ich habe jetzt nie vorgehabt, Content Creator zu werden. Das gab es ja damals auch noch nicht. Da war ja bis auf Ina von Petitdu, war ja wahrscheinlich niemand hauptberuflich Nähfluencer, sage ich jetzt mal so, oder hat halt Nähanleitung auf YouTube gemacht. Es sei denn, du hast halt irgendwie noch Schnittmuster verkauft, was Ina ja gemacht hat. Aber so dieses klassische, ich verdiene Geld, weil ich diese Videos mache, das gab es ja so damals nicht. Und ich hatte einfach Glück, genau in diese Bubble reinzustolpern vor 11 Jahren und habe dieses Wachstum von Anfang an halt mitgenommen. Und es ging da gerade so los mit den allerersten Blogger-Kooperationen und so weiter und so fort. Also ich habe das alles sehr früh schon mitgenommen. Und ich hatte eigentlich von Anfang an ein stetiges Wachstum. Ich hatte auch keine Vorstellung, also das gab es halt damals auch nicht so, dass man viral gegangen ist oder dass man diese Vorstellung hatte von einem Millionenpublikum. Das war ja alles damals noch ein bisschen weniger. Und deswegen hatte ich da jetzt auch gar nicht so war nicht so verblendet, dass es so schnell so hoch schießen muss. Also ich glaube, dass das heutzutage schwieriger ist. Und man muss natürlich auch immer gucken, viele wollen ja viral gehen, also gerade so auf Instagram und Co. Dieses, oh, ich habe 1 Million, 2, 3, 10 Millionen Leute erreicht mit meinem Reel. Und dann hast du auf einmal ganz viel, also das ist immer die Frage, was dein Ziel ist. Ist dein Ziel halt, viral zu gehen? Was hast du davon? Weil ich gehe zum Beispiel ich gehe eigentlich nie viral. Ich habe halt immer gute Aufrufe, aber ich habe nie super krass viele so. Und das sorgt aber für einen ganz, ganz großen, wertvollen Punkt in meinen Statistiken, den halt viele unterschätzen. Das ist meine Zielgruppe. Ich habe halt überwiegend Leute im Dachraum und zwar über 90%, sowohl auf YouTube als auch auf Instagram. Und das ist eine wahnsinnig wertvolle Zielgruppe für Kooperationen, was ja meine Haupteinnahmequelle ist. Weil meine Kooperationspartner sind hauptsächlich im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs und wollen natürlich da auch ihre Produkte an Mann oder besser bei mir an die Frau bringen, weil ich bei über 90% Frauen. Und da haben viele, die viral gehen, dann halt auf einmal 50%, weiß ich nicht, Brasilien mit dabei. Und dann sagt der Kooperationspartner, ja, aber das bringt uns ja gar nichts, weil da verkaufen wir ja gar nicht hin. So, und das wird auch immer mehr abgefragt, die Demografie heutzutage. Das heißt, das muss man halt auch mit, das ist natürlich nichts, was ich geplant habe damals oder so, aber das ist mir heute bewusst geworden. Also ich habe ein stetiges Wachstum gehabt. Jetzt zu Corona-Zeiten hatte ich ein bisschen mehr Wachstum, weil die Branche einfach crazy gegangen ist so. Aber ansonsten hatte ich immer ein stetiges Wachstum und konnte mich so mitentwickeln und habe auch diese sehr wertvolle Zielgruppe, wo ich gar nicht irgendwie krass viral gehen möchte. Und das finde ich irgendwie sehr wichtig mitzubedenken. Also dass dieses schnelle, große Wachstum oftmals gar nicht so wichtig ist oder gar nicht so gut ist, gar nicht so zielführend, je nachdem, ne, überleg dir immer, was ist eigentlich dein Ziel, sondern halt eher auch eine kleine Zielgruppe, und das kommt ja auch immer mehr bei den Marken an, kann sehr, sehr wertvoll sein, wenn sie viel mit dir im Austausch ist, wenn sie dir vertraut und so weiter und so fort. Und bei mir war es dann auch immer so, dass der Kanal mir eigentlich, also dass ich hatte jetzt nie irgendwelche Pläne gesetzt. Ich war auch nebenbei hauptberuflich immer in Anstellung. Und dann ging es ja irgendwann so weit, dass ich gemerkt habe, okay, ich schaffe das nicht mehr. Also ich verdiene mehr mit dem Kanal als mit meiner hauptberuflichen Anstellung. Und ich schaffe das stundenmäßig gar nicht mehr, das beides zu jonglieren. Also der Kanal hat mich irgendwann überrannt. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann gebe ich jetzt die Anstellung auf. Aber das war ja nie was ich so planen konnte. Also ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie das funktioniert heute mit den jungen Menschen, die von Anfang an sagen, oh, ich möchte Influencer werden. Wie man das aufbaut, das ist mir tatsächlich, also stelle ich mir heutzutage nicht einfach vor. Und man braucht auf jeden Fall eine Nische, sonst ist das, glaube ich, sau schwer.
Was braucht es heute, nicht? Ich glaube, ja. Da sind ein paar andere Zutaten da. Aber auf der anderen Seite ist es halt total spannend zu hören, dass du halt dieses stetige Wachstum einfach mitbringst. Manchmal beobachtet man Kanäle, da springt es auf einmal, da merkt man aber auch, da ist irgendein Themenswitch passiert. Die haben es irgendwie geschafft, was zu verändern, was ihrem Kanal so gut tut, dass auf einmal mehr Persönlichkeit drinsteckt und es einfach authentischer ist. Und dann siehst du, daran liegt's. Und das war das der Knackpunkt. Bei dir ist es ja dann anscheinend wirklich so, dass du einfach solide immer weiter wächst.
Also ich gucke natürlich auch immer in meiner Jahresplanung, was ist das Storytelling für dieses Jahr, was sind die großen Themen und so weiter. Ne? Also das ist dieses Jahr jetzt ganz klar das Haus, Letztes Jahr war es zum Beispiel, dass ich anfange, mit einer Coverlock-Maschine zu nähen und so. Also, dass ich schon so Themen drin habe, also dass ich immer so neue Sachen drin habe und ich überlege auch natürlich, was ist von der Kommunikation. Also irgendwann war es diese bewusste Entscheidung, möchte ich eher den Weg gehen, ich mache diese ABC-stringenten Nähanleitung oder möchte ich eher den Weg gehen, dass ich mehr Persönlichkeit reinbringe und dass die Leute die Videos nicht gucken wegen des Projekts, sondern wegen mir. Und diesen Weg habe ich halt gewählt. Ne? Also es ist ja beides völlig legitim. Das kommt dann halt auch immer darauf an, wie die Videos geschaut werden. Also machst du diesen Weg mit diesem ABC, dann hast du, das habe ich ja auch, aber dann hast du halt Videos, die auch langfristig in der Suchanfrage geguckt werden, aber vielleicht nicht den Peak direkt haben, wenn du es veröffentlichst, während du mehr auf Persönlichkeit gehst, dann halt eher die höheren Aufrufzahlen gleich am Anfang hast und weniger stark diesen Backkatalog hast, ne?
Ja, definitiv. Also Videos, die in diesem Jahr bei dir sehr gut laufen werden, kann ich dir schon mal prognostizieren, weißt du natürlich selber. Aber alles rund ums Thema Arbeitsplatzorganisation. Ja. Und du hast ja schon gesagt, nicht? Also Haus, da hast du jetzt ja auch schon ein bisschen Einblicke geteilt und machst dazu jetzt auch Content. Du hast aber selber auch schon von dir erzählt, dass du eigentlich auch ein bisschen chaotisch bist, kreativer Chaot. Und bei dir immer viel auch rumliegt und du erstmal alles zurechtrücken musst, dass es wieder so ist, dass du filmen kannst. Wie hältst du denn genau da jetzt die Waage, dass du es immer so hast, dass dein Home-Studio sozusagen perfekt vorbereitet ist, damit du auch immer drehen kannst, wenn es eben soweit ist? Wie schaffst du es, ja zum einen nicht durch dieses Chaos wahnsinnig zu werden und zum anderen überhaupt den Überblick zu behalten, weil du hast ja so viele Stoffe unterschiedliche und dann kommt der Kooperationspartner, der liefert für die Näh-News noch was. Also es ist ja bei dir so bunt, organisierst du das ja in Kisten. Wie machst du das, dass du da nicht vergisst, von wem das jetzt nochmal war?
Also dass ich vergesse, von wem es war, passiert mir öfter, aber nur, wenn das schon ein bisschen zurückliegt. Also dass ich irgendeinen Stoff anhabe und die sagen, ja, von wem ist der, also hier weiß es jetzt, aber von wem ist der Stoff? Und ich denke, ich weiß nicht mehr. Oder bei Label habe ich das ganz oft. Ne? Ich nutze ja ganz viele so Tüdelsachen Label und dann denke ich mir, ich habe keine Ahnung, wo ich das Label gekauft habe. Aber ich kann euch die drei Shops empfehlen, da gibt es auf jeden Fall coole Labels unter dem Motto. Was mir dann halt auch ein bisschen leid tut. Ansonsten ist es hier tatsächlich oft sehr chaotisch. Also auch jetzt gerade liegt hier viel rum. Ich habe gerade die Moderation für die Näh-News gedreht. Ich bin kein ordentlicher Mensch, was das Physische angeht. Auch unser Wohnzimmer sieht ganz schlimm aus. Ich empfange auch ungern Besuch, also gerade unangekündigt, ist eigentlich No-Go. Das wird natürlich im Haus alles besser, natürlich. Also da sind wir ganz groß von überzeugt. Aber ja, ansonsten steht das halt im Boxen rum. Und die Boxen stehen im Wohnzimmer, weil ins Nähzimmer passen sie nicht. Und genau, deswegen, das wird im Haus tatsächlich anders. Die werden nicht mehr im Wohnzimmer stehen. Ich habe einen Kellerraum, den ich als Abstellraum für sowas nutzen kann, wo ich mir das Ganze auch besser organisieren möchte. Ich habe hier mal angefangen mit solchen Klappboxen, wo ich dachte, okay, ich packe da dann immer für die nächsten Projekte die Sachen rein. Ja, diese, da stehen jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Klappboxen, die sind komplett voll mit Kram, das nichts mit den anstehenden Projekten zu tun hat. Also da habe ich auch keine krasse Lösung, aber ich bin halt so. Also man sagt ja immer, das Genie überblickt das Chaos, das habe ich schon. Ich weiß schon ziemlich genau, wo was ist so. Auch wenn es halt auf dem Boden rumliegt dann, oder sonst wo in der Schublade. Also ich weiß aber, wo es im Prinzip ist. Und bei mir ist dieses Extrem zu dieser krassen Struktur im Kopf halt. Ne? Also ich habe im Kopf alles geordnet, ich weiß, wann ich was machen muss. Und ich überlege, ob das nicht vielleicht auch dieses Pareto-Prinzip ist bei mir. Diese super schicke Ordnung muss halt eigentlich nicht sein. Ich finde ja auch alles, wenn es so rumfliegt. So ein bisschen. Also für mich ist dieses Ordnung immer so dieses, ja, ich mache das, weil man muss es machen. Aber ich brauche es eigentlich nicht. So, ja, ich fühle mich dann auch wohler im Raum. Es ist definitiv so. Aber ich kann auch gut arbeiten, wenn es hier chaotisch ist. Also ich kann das gut ausblenden. Also für mich ist es eigentlich, Ordnung ist sowas, ich brauche das nicht unbedingt, aber ja, ich verstehe schon, dass man das so macht. So ein bisschen. Genau, aber für mich ist halt wichtig, diese Struktur im Kopf zu haben und das halt irgendwo geplant zu haben. Und ich habe halt immer, ich schreibe immer alles auf. Ich weiß, welche Verlosungssachen ich habe, welche Stoffe ich für welche Projekte brauche. Also da habe ich ja meine ganz genaue Planung und weiß auch, wofür ich das habe. Das heißt, alles, was im Hier und Jetzt oder in den nächsten Wochen passiert, da weiß ich schon, was für was ist so. Und eine grobe Grundordnung gibt es ja. Also ich bin ja jetzt auch kein Messi. Und es gibt ja für alles seinen Platz. Aber es ist manchmal auch kreativ verteilt.
Ja. Ja, nee, das wollte ich damit auch überhaupt nicht andeuten. Und ich bin übrigens genau von derselben Sorte. Also, ne, bei mir sieht es auch immer nur hier schick aus. Und ja. Genau, aber nun sind das ja auch teilweise echt große Sachen. Also du verlost ja auch Nähmaschinen und so. Da stelle ich mir dann immer vor, wenn die dann da bei dir
rumstehen. Die steht auch noch eine im Wohnzimmer.
Ja, aber
wir haben halt ein großes Wohnzimmer.
Aber du, also ich habe dann manchmal so, also bei mir ist Prokrastination zum Beispiel auch ganz schlimm, wenn ich was machen muss. Und dann denke ich, nee, jetzt muss ich erstmal aufräumen. Weil ich komme vorher nicht in diesen Modus, dass ich denke, ich könnte jetzt arbeiten. Weil ich einfach denke, ich brauche Struktur.
Ja, nee, da beneide ich Leute ein bisschen drum, die dieses Aufräumen prokrastinieren haben. Das hätte ich auch gern. Das habe ich gar nicht. Also ich bin dann schon so, also wie heute, ich komme hier rein und hier stand alles voll. Da dachte ich, okay, ich muss heute zwei Sachen hier drehen. Räumen wir das erstmal auf. So. Und das geht dann aber relativ fix. Die Sachen, wo ich nicht weiß, die liegen jetzt hier vor mir auf dem Schreibtisch. Hier liegt so ein Berg. aber ich habe nicht dieses, ich muss erstmal aufräumen. Also es sei denn, es ist zwingend notwendig. Ich weiß, ich muss mich filmen mit einem Weitwinkel oder blablablub. Dann weiß ich, okay, dann muss ich halt zwangsläufig aufräumen. Oder es kommt wer vorbei oder so, aber ansonsten habe ich das nicht, dass ich, also immer nur das, was muss.
Okay, aber nun haben wir ja schon gesehen, du hast schon mit dem IKEA-Mitarbeiter telefoniert, um dein neues Arbeitszimmer ja auch zu planen und zu organisieren. Ja. Und ich stelle mir das wahnsinnig genial vor. Ich beneide dich sehr darum, dass man sich jetzt quasi das Haus quasi um sein Nähzimmer bauen konnte. Also man kann ja quasi jetzt wirklich da, ich habe das auch teilweise beobachtet, ihr habt ja da irgendwie auch die perfekten Kanäle für die Technik und alles liegt direkt an. Und also es ist ja genial gedacht. Und insofern, wie bist du da jetzt rangegangen, um es dir so ein bisschen leichter in Zukunft zu machen mit Ordnung oder mit Organisation?
Ja, naja, erstmal halt zu gucken, was habe ich gerade, was ist davon gut und was muss irgendwie verbessert werden. Was klar ist, also dieser Bügeltisch zum Beispiel, der ist ja selber gebaut, der ist genial von der Idee her, weil es ist ein, darunter ist ein Servierwagen und obendrauf ist eine Holzplatte, die habe ich mit Jelena damals zusammengebaut. Und bei einem Bügel, du brauchst beim Nähen ja immer ein Bügelbrett. Und ein normales Bügelbrett hat halt drunter dieses Kreuz und das ist halt einfach A, unfassbar hässlich und B, unfassbar viel verschenkter Platz, den du nicht nutzen kannst. So. Und deswegen wollte ich halt das Ding bauen. Ich kann mal den Rechner so ein bisschen anheben. Du siehst das so ein bisschen, da ist halt ne, sowas drunter. Was halt blöd ist, du kannst da reingucken. Das heißt, beim nächsten Bügeltisch werden auf jeden Fall komplett Schubladen drunter sein. Deswegen wird das auch diese Küchenzeile hinter mir, wo niedrige Schubladen, also 40er Tiefe und dann aber alles voll mit Schubladen, weil Schubladen sind einfach mega praktisch. Und obendrauf, vielleicht mache ich dann nochmal was mit Beinchen oder so eine kleine Bügelstation. Das muss ich noch überlegen, wie ich das mache. Aber das wird vom Grundprinzip auf jeden Fall bleiben, nur verbessert wird, dass die Fronten alle zu sind. So, dann habe ich hier hinter mir so eine tote Ecke. Da sind jetzt so Geschenkpapiere und so drin, aber es macht überhaupt keinen Sinn. Das ist auch anders gedacht. Ne? Hier steht die Nähmaschine gerade im Livestream, nähe ich dann hier. Aber hier drunter ist ein durchgehender Schrank. Da stoße ich mit dem Knie an. Das ist total blöd. Das heißt, hier wird es drunter offen sein, damit ich hier nähen kann und so. Also die Nähecke an sich, die fand ich schon immer, also da habe ich mir viel gedacht, als ich hier eingezogen bin. Ich habe aus den letzten zwei Nähzimmern, Nähecken, halt immer die Ideen mitgenommen und das immer weiter verbessert. Und da bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich will das genau so vom Grundprinzip haben. Ich habe das alles ausgemessen und bin damals auch mit dem Architekten von dem wegen, ja, das sind die Abstände von der Nähecke und dann brauche ich nochmal 2 Meter sowieso bis zum Kamerastativ, damit ich das genauso filmen kann. Diese Ecke muss irgendwo im Haus stattfinden können. Und so haben wir dann auch, also ich habe ihm das halt geschickt und so haben wir das dann halt auch einen Grundriss gefunden, wo wir das so ein bisschen, ein Zimmer so ein bisschen schieben könnten. Dann müsste eine Küche halt ein bisschen kleiner werden so und konnten das so reinbringen. Und jetzt bin ich halt mit den gleichen Maßen, also jetzt habe ich halt überlegt, will ich die gleichen Möbel, weil es gibt hier ist immer noch so viel offen. Dieses Quadratische hier ist irgendwie auch nicht so cool. Und dann war halt die Idee mit den Küchen, das habe ich auch schon viel im amerikanischen Raum früher gesehen, gerade die Quilter und so, die haben halt viel Küchenmöbel und auch hier gibt es mehrere Nähfluencer, die mittlerweile auf Küchen umgestiegen sind, auch auf YouTube darüber berichtet haben, das habe ich mir natürlich auch genau angeguckt und genau und habe dann aber das Problem, dass mir Küchen eigentlich zu hoch sind, ich will dann den Sockel weglassen, es gibt auch Küchen, da geht es, aber da gibt es die flachen, also die 40er Tiefen nicht und naja, ich habe das alles also durchgespielt und überhaupt und habe mir dann was ausgedacht und dachte, ich spreche da jetzt mit einem IKEA-Mitarbeiter drüber, ob das so funktioniert, der war auch wahnsinnig witzig und cool drauf, wir sprechen jetzt am Freitag auch nochmal, um das alles final zu machen Genau, der war auch ganz witzig beim Telefon, meinte er dann irgendwie, irgendwas fehlt in deiner Küche, du hast hier keinen Ofen, du hast keine Spüle. Ich so, ja, ich erzähl dir mal, aber du musst ja vorher den Plan einreichen. Und ich so, ja, ich erzähl dir erstmal, was ich vorhabe, und er fand das auch total cool. Genau, und dann werden wir das halt als Küchenmöbel machen, dass es halt auch rundum läuft, dass da keine Lücken sind und so. Das war früher auch so ein Riesenthema. Ich hätte mir, deswegen habe ich auch einen kleinen Schreibtisch. Weil da immer Zeug drauf ist. Je kleiner der Schreibtisch ist, desto weniger Zeug kann da drauf sein. Ich werde mir nie so einen großen 1,80er, 80 Schreibtisch, nein, mein Schreibtisch ist 60 mal 1,20, sodass meine ganzen technischen Geräte drauf passen. Und das, damit es halt auch nervt, wenn da was drauf liegt, damit ich es wegräume, weil ich sonst nicht mehr meine Tastatur hinlegen kann oder so. Und hier bin ich aber mittlerweile so weit, dass ich durch das Drehen, früher habe ich auch immer am Chaos gearbeitet, aber durch das Drehen halt immer clean, relativ clean bin, weil ich muss ja drauf filmen. Und jetzt traue ich mich halt auch, die Oberfläche zu erweitern und bin der Meinung, dass es trotzdem nicht zumüllt. Es ist ein Experiment. Wir werden sehen, ob das klappt. Und ich sehe das Ganze natürlich auch immer mit Humor, ne? Also ich verzeihe mir dann auch und ich bin dann nicht, ich kenne mich ja. Und es ist ja dieser Klassiker, dass man so denkt, ja, im Haus wird alles besser. Da sind wir dann ordentlich, da haben wir dann Zeit. Und natürlich, wo soll die Zeit herkommen? So? Aber ja, also warum soll man denn sagen, nee, das wird genauso schlimm. Braucht man ja auch nicht umziehen. So. Natürlich hat man die Motivation, es besser zu machen. Und die ist ja auch wichtig. Und natürlich wird nicht alles so klappen. Und natürlich wird nicht immer alles geleckt aussehen. Aber es wird wahrscheinlich eine ganze Ecke besser als jetzt. Und genau die Painpoints, die wir jetzt haben, haben wir natürlich mitgenommen in die Planung und zu gucken, wie können wir es da besser machen. Also genau zum Beispiel auch die ganzen Stoffe, die ich hier im Zimmer habe, die kommen alle raus. So, das kommt alles im Keller. Wir haben einen ausgebauten Keller, der ist auch trocken und so, da muss man keine Angst haben. Das kommt alles im Keller, die ganzen Verlosungsgeschichten, das kommt alles im Keller. Alles, was ich nicht ständig brauche, auch so einen Zuschneidetisch, werde ich mir wahrscheinlich modular irgendwie im Keller aufbauen. Genau, und so versuchen wir halt alle Räume so ein bisschen zu optimieren. Und jetzt natürlich auch die große Chance bei so einem großen Umzug, du musst ja alles einmal in die Hand nehmen und du kannst wirklich alles ausmisten. Das ist natürlich auch, also wir sehen das als große Chance und freuen uns da
jetzt. Ich wollte gerade sagen, es ist schön, dass du das als Chance siehst.
Ja, naja, klar, es ist auch anstrengend, aber ich meine, das Gute ist ja auch, wir ziehen ja nicht von einer Mietwohnung in die andere und dann hast du nur eine Woche für den Umzug. Wir haben ja auch noch nicht gekündigt. Wir sagen halt jetzt, okay, wir würden gerne im April einziehen, aber wenn wir im März merken, wir brauchen noch einen Monat mehr, dann bleiben wir halt noch einen Monat länger hier und wir machen so einen soften Umzug, weißt du? Und das ist halt mega Luxus, das so machen zu können.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wie machst du jetzt deine Contentplanung dafür? Also weißt du jetzt schon ganz genau, du machst da 10 Videos draus, am 17. kommt das, am 22. das, wie läuft das?
Ja, also jetzt bin ich erstmal noch in der Überbrückungsphase und das Gute daran, dass ich ja diese neue Küche haben werde, ist, dass diese Möbel hier auch bis Doomsday quasi stehen bleiben können. Das heißt, ich habe irgendwann zwei quasi funktionierende Nähzimmer. Ich muss so die Technik hin und her tragen. Aber das heißt, das bringt mir jetzt erstmal relativ viel Relax in die Planung, weil ich weiß, ich habe immer ein funktionierendes Studio. So, es gibt vielleicht zwischendurch einen Tag, wo das nicht so ist. Aber selbst dann bist du ja hier mit Lichtern und Stativ relativ schnell wieder aufgebaut in dem anderen Studio. Das heißt, das ist ganz cool, dass ich durchgehend produzieren kann. Ich habe im Produktionsplan ab nächster Woche jeden Tag 2 Tage Puffer, der Umzug heißt. Also wo ich mich quasi dafür widmen kann. Aber ich werde die Sachen natürlich auch mitnehmen. Ich werde mehr Vlogs jetzt machen, wo es auch um das Thema geht. Aber auf der anderen Seite steht natürlich die H&H an. Und ich habe unfassbar viele Kooperationsanfragen für Nähanleitungen. Das heißt, die muss ich jetzt auch irgendwie reinbringen. Und bin jetzt schon so, okay, ich kann jetzt keine Zusatz-Insta-Koops mehr machen. Und also ich bin bis Ende März durchgeplant, was die Videothemen angeht. Da ist so ein bisschen Hauskonto mit dabei, da ist so ein bisschen Nähen mit dabei. Versuche gerade mehr, also keine Instagram-Kooperationen oder Projekte auch mehr zu planen aus dem Bereich Nähen, sondern dann eher wirklich in die Haussachen zu gehen und da halt auch Kooperationspartner aktiv anzusprechen. Und dann muss ich gucken, also dann ab April ist es ja hauptsächlich, also es wird dann so einen Umzugsvlog geben und ab April wird es dann wirklich ans Eingemachte geben, wie irgendwelche Sitzpolster nähen und da steht aber die Planung noch nicht genau. Also ich bin jetzt erstmal bis Ende April durch und habe so ein paar Sachen zwischendurch schon eingetaktet. Genau, und dann gucke ich Schritt für Schritt, was sich da an Content anbietet. Aber grob muss ich mir immer wieder sagen, dass ich jetzt den Fokus halt wirklich auf Umziehen und Einrichtung und so weiter auslegen muss.
Wie gehst du damit um, wenn du vielleicht merkst, du würdest dich jetzt eigentlich gerne mal aufs Küche einräumen konzentrieren und einfach mal das machen und jetzt gar nicht unbedingt einen Vlog filmen? Gönnst du dir auch Pausen da oder sagst du, nee, das muss jetzt everything is content?
Nee, schon everything is content. Also genau, ja. Das Küche ausräumen ist ja der Vlog. Das sind ja da deswegen habe ich mir die Vlogs reingeholt, damit ich halt irgend so einen Schnulli aus dem Alltag halt mitnehmen kann. Oder dann vielleicht macht man was Lustiges draus. Also dann macht man halt eine Story dazu, habt ihr auch so viel Tupperware. Oder dann halt auch die Affiliate-Strategie darauf auszurichten. Also gerade in der Küche kann man halt dann super, super viel zeigen. Was habe ich an neuen Geräten reinbekommen letztes Jahr, die super cool waren. Kann ich doch beim Ausräumen gleich in der Story zeigen. Guck mal hier, ich habe mir hier den neuen Mixer gekauft, der ist echt cool, weil der kann das und das, Affiliate-Link, zack. Und dann ist es halt auch, also das halt immer mit, egal was ich mache, wie kann ich damit Geld machen? Es klingt jetzt so ein bisschen bescheuert, aber das ist ja mein Business so. Also eben den Alltag zu meinem Business zu machen, ne? Das ist halt das.
Das ist total spannend an dir. Du denkst es halt einfach ganz anders. Aber ich habe das Gefühl, dass es bei dir wirklich auch, du bist zu dieser Person langsam geworden, weil du dich einfach immer weiterentwickelt hast und du bist jetzt einfach nach 11 Jahren YouTube. Du hast einfach dein Standing. Du weißt, wie weit gehst du. Wir haben ja letztes Mal auch darüber geredet, wie viel gibst du von dir preis. Du gibst ja nicht alles von dir preis oder so. Du hast deine Grenzen, es ist alles klar. Du weißt, wie viel du filmen möchtest. Da manch neue YouTuber oder die eben erst jetzt anfangen und sich das aufbauen, die müssen erstmal diese Grenzen für sich abstecken. Die wissen gar nicht, ja, wie weit wollen sie eigentlich gehen. Und das ist bei dir alles fertig gedacht. Und deshalb bist du einfach komplett, du weißt, wo deine Produktionszone ist so und kannst es einfach komplett so umsetzen. Du bist eigentlich in der perfekten Arbeitskonstellation sozusagen.
Ja, das stimmt.
Ja, es klingt wirklich sehr inspirierend. Ich nehme daraus auch wieder eine Menge mit und ich habe auch mal wir sind vor 2 Jahren knapp umgezogen und ich hatte kurz den Anlauf genommen, dass ich auch so eine Art zweiten Kanal, Vlogging-Kanal machen wollte und auch so, ja, wie mache ich das alles, wie richte ich das alles ein und so, weil ich habe eigentlich gar keine Ahnung von sowas und so Farben an die Wand und so kenne ich mich eigentlich nicht mit aus. Ich kann gut Schränke aufbauen, das war's. Und insofern hatte ich irgendwie so den Gedanken und ich habe auch mitgefilmt während des Umzugs und auch so Vlogs gemacht. Und aber danach habe ich für mich gemerkt, ich fühle mich damit irgendwie nicht wohl. Ich will daraus irgendwie nichts machen und habe einfach gemerkt, nee, das ist es nicht. Und da vielleicht auch nochmal die Ermunterung, du hast einfach schon so viel getestet, dass man ja einfach, man kann sich dem ja langsam annähern. Man muss ja nicht gleich alles perfekt machen in diesem Sinne.
Was ich dabei auch super wichtig finde, ist, dass man sich selbst beobachtet. Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Wenn man selber Content konsumiert, was finde ich an dieser Person zum Beispiel sympathisch in dem Moment? Und dann fällt einem zum Beispiel, also mir fällt dann ganz oft auf, bei mir ist es immer in dem Moment, wo der kreative Prozess stattfindet. Wenn man das sieht, wie werden Probleme gelöst und so weiter, das finde ich sympathisch. Wenn jemand eben genau wie du sagt, ich habe eigentlich gar keine Ahnung von Farben, aber ich male das jetzt mal gucken, was wird, so, das finde ich sympathisch, das finde ich total cool. Das finde ich viel besser, als wenn ich sage, ja, also ich bin studierte Grafikerin und wir machen das, weil das gehört laut Farbpalette zusammen. Ich denke, da habe ich keine Zeit, mich mit auseinanderzusetzen, so. Aber einfach zu sehen, ah cool, die macht das nach Bauchgefühl und es wird cool, da kann ich halt, also ich persönlich, ne, viel besser relaten zu. Und da finde ich halt wichtig, sich halt auch bei Reels und so zu gucken, warum bist du jetzt gerade hooked, warum guckst du das, was findest du sympathisch oder auch gerade so, was findest du jetzt gerade eher nicht sympathisch oder was findest du komisch und das kannst du dann halt auf dich selber reflektieren, was möchtest du denn eigentlich ausstrahlen oder welche Szenen sind halt überhaupt sinnvoll und welche nicht. Und klar gibt es auch immer Szenen, wo es mir schwerfällt, wo ich denke, ja, finde ich jetzt eigentlich nicht ganz so geil, da sehe ich jetzt nicht so vorteilhaft aus oder zeige ich mich sehr verletzlich. Aber das sind dann auch oft die Szenen, wo dann kommentiert wird, ah cool, endlich mal das echte Leben und so weiter. Und zu sehen, das ist schon was die Leute auch sehen wollen. So. Und was halt, also halt einfach dafür ein Gefühl zu kriegen, was halt gut ankommt und was nicht. Und das jetzt gar nicht, das klingt so, ja, was kommt gut an und sondern einfach so, damit man weiß, wie man die Videos schneidet, damit die anderen Leute das halt auch mögen und dranbleiben und wenn man das entsprechend so, weil das ist ja, es ist ja alles ich, aber ich entscheide ja, welche, na, hast du ja vorhin auch gesagt, welche Segmente davon ich zeige so. Und da gucke ich halt auch selber immer, habe mich da ganz oft im Visier, was finde ich bei anderen gut und was eben nicht. So.
Ja, diesen Analyseblick.
Genau.
Ich habe schon noch 300.098 andere Fragen im Kopf, aber ich muss mich jetzt zusammenreißen. Wir haben fast die Stunde voll gemacht und das ist ja schon viel Information gewesen. Insofern muss man das alles erstmal verdauen. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für diese weiteren Einblicke und den spannenden Austausch zu diesen Themen. Ich glaube, da ist noch mal viel dabei gewesen. Und ja, ich wünsche dir jetzt vor allem natürlich für den Umzug, dass alles reibungslos läuft und ihr gut ankommt in eurem neuen Haus und das auch zu dritt genießen könnt.
Dankeschön. Und danke, dass ich hier sein durfte. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und das nächste Mal dann im neuen Nähzimmer.
Unbedingt, genau. Mach's gut, Nastja.
Ganz lieben Dank. Tschüss.
Tschüss.
Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonniere ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension. Das war Mama macht Business, eine Produktion von Liebenau Media.